Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Herr Hans-Peter Dreizel. Herr Dreizel, sind Sie hier mit in der Leitung?
Ja, guten Abend, Herr Steiniger. Ich
Schönen
höre
guten
Sie.
Abend. Schön, Sie zu hören. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns hier dabei sind. Eine kurze Frage. Haben Sie im Hintergrund vielleicht den Stream laufen? Weil ich höre jetzt ein kurzes Echo. Sie haben nicht zufällig noch den Audio-Stream mitlaufen. So, sonst höre
Nee,
ich. Gut.
mein
Dann ist
Computer
das.
ist noch an, aber es ist ein stilles Bild.
Alles in Ordnung dann.
Ja, nein.
Wir haben Sie eingeladen, um über die Kultivierung der Gefühle zu sprechen. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Soziologe, Sie sind Gestalttherapeut,
Ja.
Sie haben lange an der Freien Universität in Berlin gelehrt, auch an der New School for Social Research in New York.
Ja.
Sie verbinden hier eigentlich zwei sehr doch weit auseinanderliegende Forschungsgebiete, Gesellschaft und Gestalttherapie sind jetzt nicht unbedingt zwei Dinge, die man immer gemeinsam denkend und praktizierend verbindet. Darf ich mal fragen, als erste Einstiegsfrage, wie kommt man dazu, Soziologie und Gestalttherapie zu einem gemeinsamen Lebenswerk, zu einer gemeinsamen Lebensarbeit zu verbinden?
Naja, also die Welten liegen nicht ganz so weit auseinander, wie das jetzt eben klang. Ich habe mich immer interessiert für die Nahtstelle von Individuum und Gesellschaft. Ich habe mich habilitiert mit einem dicken Buch über das Wesen der sozialen Rollen. Und da ging es natürlich schon mal zentral um diese Nahtstelle zwischen Individuum und Rolle, also zwischen Individuum und Gesellschaft. Der Rest aber ist etwas zufällig entstanden. Das ist jetzt eine längere Geschichte, die erzähle ich nicht. Auf jeden Fall war das so, dass eins der ersten Gestaltausbildungsinstitute, die in Deutschland entstanden ist, war, glaube ich, das zweite, in Berlin, wurde von einigen Leuten gegründet oder sollte gegründet werden, die dann auch meine Frau hinzugezogen haben, die wollte sowas gerne machen. Und dann sind die aber plötzlich verschwunden, und zwar nach Pune.
Okay.
Es waren solche Zeiten, nicht wahr? Und im Grunde genommen saß meine Frau dann alleine mit diesem Projekt da. Und da hat sie mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will, zumindest meinen Professorentitel hergeben will, damit das so ein bisschen mehr hermacht. Und dann sind wir übereingekommen, dass ich das auch mitmache. Und ich habe es gemacht, also eine Ausbildung in Gestalttherapie. Ich habe es gemacht, weil ich didaktisch als Hochschullehrer hinzulernen wollte.
Okay.
Ja, das war ja eine sehr turbulente Zeit. Das spielt also Anfang der 70er Jahre in Berlin. Und ich am Soziologischen Institut, was eine der Hauptburgen der Studentenbewegung war. Alles war in Tumult und Unruhe, und das große Signum von allen Aktivitäten war Gruppe. Alles wurde in Gruppen gemacht. Und so auch die Gestalttherapie. Und da wollte ich was lernen. Und dann habe ich das getan. Und dann haben meine ersten Lehrer dort nach 2 Jahren erklärt: Willst du nicht Therapeut werden? Du hast ein Händchen dafür. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich entdeckt, ja, in der Tat, das macht mir Freude und ist eine sehr schöne Ergänzung, sozusagen ein mikrosoziologisches Praxisfeld, wenn Sie so wollen.
Ja, lassen
Ja.
Sie mich doch da gleich weiter nachfragen.
Ja.
Als Soziologe an der Freien Universität in Berlin, also wirklich einer der Hochburgen der Studentenbewegung der 60er, 70er Jahre,
Ja.
als Soziologe, wenn man hier einsteigt in die Gestalttherapie, was eröffnet sich da? Was war da das Spannende, dass das doch zu einem wichtigen Teil Ihres Lebens wurde, was jetzt eine Ergänzung zu Ihren soziologischen Studien war. Was war diese Welt der Gestalttherapie, die Sie spannend fanden? Was hat Sie hier gefesselt?
Also zunächst war das gar nichts Theoretisches. Mhm. Im Gegenteil, ich habe mir selbst verboten, gestalttherapeutische Literatur zu lesen während der Ausbildung, okay, weil ich ein richtiger Kopfmensch war, wahrscheinlich auch noch bin, jedenfalls auch, und schon wusste, wenn ich da nicht aufpasse, dann kann ich das alles wegrationalisieren, was ich da erlebe, und das wollte ich nicht. Ja. Und dann hat mir das einfach persönlich sehr viel Freude gemacht und viel gebracht und mich halt auch selbst, also übrigens, weil wir über Gefühle reden werden, gerade auch emotional in Schwung gebracht. Ja, denn ich gehöre ja zu einer Generation, in der man auch gefühlsarm aufgewachsen ist.
Mhm. Ja,
das ist natürlich für mich auch. Ich konnte über alles gut reden, aber Gefühle ausdrücken war mir auch eher fremd. Und das habe ich da gelernt. So, das hat mich so mitgenommen, mitgerissen, muss ich sagen, begeistert, dass ich deshalb dabei geblieben bin. Und dann erst hat sich herausgestellt, dass es erstens eben eine mikrosoziologische Empirie ist, okay, die ich dort in den Gruppen ständig vor Augen hatte. Und das war sowieso mein Forschungsfeld auch. Mhm. Und später hat sich dann herausgestellt, dass die Ausbildung, die ich bekommen habe, jedenfalls erhebliche theoretische Defizite hatte. Mhm. Und dafür habe ich mich dann interessiert, das zu ergänzen. Okay. Und habe dann auch relativ früh nach der Ausbildung selbst angefangen, in meinem Institut weitere nachfolgende Gruppen in gestalttherapeutischer Theorie zu unterrichten. Mhm. Als Lecturer sozusagen, ja. Und so bin ich dann auch zu einer theoretischen Verbindung gekommen.
Lassen Sie uns doch mal vorerst bei der praktischen Verbindung bleiben. Und Sie haben hier ja eigentlich das Stichwort schon genannt. Sie sagten, dass Sie aus einer Generation kamen, die mit den Gefühlen eher, ich sag, sparsam umging, die eher hier theoretische Weltzugänge hatte und dass Ihnen die Gestalttherapie mit dieser direkten, eben auch, wie Sie anscheinend wirklich auch versucht, betont haben, theoriefreien Zugang zu einer Gefühlsrealität, dass das eine neue Wirklichkeit war. War das nicht auch nicht nur ein persönliches, privates Erlebnis, sondern war das nicht auch eine Generationssache, dass hier wirklich dieses Eintauchen und dieses sich neu erschließen der Gefühlswelt, der Sinnlichkeit Teil dessen war, was damals in den 60er, 70er Jahren anstand und was dann Teil unserer Therapiegesellschaft geworden ist und insofern auch Teil unserer postmodernen Ausrichtung ist. Ist das etwas, das man sagen kann, die letzten 30, 40 Jahre an Gesellschaftskultur haben auch diese Kultivierung der Gefühlswelt als Teil dessen, was wir uns gebraucht haben?
Also die humanistische Psychologie hat das in diese Welt der kulturellen Umbrüche, die für die Studentenbewegung ja eigentlich nur ein Wort ist, ein Signum ist, gab es sozusagen auch. Mhm. Aber was hier in Europa gar nicht so stark aufgetreten ist wie in Amerika, ist die ganze Hippie-Kultur, die so 67 ihren Höhepunkt hatte. Und in der Zeit war ich in Berkeley. Und das hat mich auch geprägt.
Okay.
Ja, also was ich damit erlebt habe, das war eine Öffnung der Gefühlswelten, die völlig unbekannt war bei uns. Und auch später auch von der Studentenbewegung nicht so rezipiert worden ist. Mhm. Sie dürfen ja nicht vergessen, als es losging mit dem SDS in der Studentenbewegung, da sind zum Beispiel die dort herrschenden Männer hart angegriffen worden von den allmählich aufwachenden Frauen. Ja, die brachten mich dann die Sinnlichkeit und die Gefühlsbewegungen in diese Bewegung hinein. Ja. Und Leute wie Dutschke waren ja hochabstrakte Redner. Ja. Also es gab da so zwei Seiten. Nicht? In Berlin ist das immer die marxistische oder die theoretische Seite und die Sponti-Seite. Nicht? Ja. Und ich war sozusagen durch meine Begegnung in Kalifornien, mein Eintauchen, kann ich das schon sagen, in die Hippie-Welt. Das habe ich da wirklich gemacht. Und da war ich natürlich auf der Sponti-Seite immer. Mhm. Sponti-Seite hieß Einbezug des sinnlichen und des emotionalen Lebens in die Alltagspolitik. Mhm. Weil das war ja alles politisch. Der Alltag war natürlich mhm. politisch. Ne? Also insofern ist das für mich privat so gewesen. Und wenn wir es jetzt andersrum betrachten, dann würde ich so sagen. 1952 haben Fritz Perls und Paul Goodman ihr Grundtext veröffentlicht, der heißt Gestalttherapie einfach. Mhm. Die haben in diesem Buch die Unterdrückung des Ausdrucks unserer Gefühle als Self-Conquest bezeichnet, mhm. also als Selbstunterwerfung oder sogar Selbstvergewaltigung beschrieben. Das ist ein neuartiger Ansatz damals gewesen, der vom Teilen der humanistischen Psychologie geteilt wurde, von anderen Teilen, muss ich sagen. Ja? Mhm. Denn die Gestalttherapie war ein Teil der humanistischen Psychologie, so wie die Rogerser Gesprächstherapie und wie die vielen Körpertherapien, die in dieser Zeit auch begannen, in der Folge von Reich. Mhm. Ja? Und in all diesen humanistischen Psychologien war der Akzent sehr stark auf die Wiederbelebung unserer Sinne und damit auch unseres emotionalen Lebens gesetzt. Ja? Mhm. Das ist sehr früh gewesen, das ist theoretisch, in anderen Bereichen ist viel später passiert. Ja, weil während der Zeit der Postmoderne, würde ich sagen, war das politisch erst allmählich ein Thema, oder politisch war es eigentlich gar kein Thema, sondern es kam erst mal theoretisch. Wenn ich zurückdenke, war der Boden sozusagen bereitet durch postmodernes Denken, nämlich die Relativität alles Historischen, die Relativität alles Politischen, die Beliebigkeit oder offene Freiheit jetzt der Identitätswahlen, das also, was die Soziologen in ihrem Jargon Kontingenz genannt haben. Mhm. Kontingenz heißt, alles, was ist, könnte ebenso gut eigentlich auch ganz anders sein. Mhm. Damit ist die Frage, warum ist es denn aber so, wie es ist und nicht ganz anders geworden? Mhm. Dann probieren wir es mal, war eine Variante davon. Ne? Also die aktive. Aber auf der theoretischen Ebene gab es ja nun ein Problem. Denn in dem Begriff der Kontingenz oder wenn man die Kontingenz zur theoretischen Herrschaft verhilft, dann gibt es keine Wahrheit mehr. Und wir reden jetzt nicht von Naturwissenschaften, aber von den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und das ist ein Problem, was bis heute nachwirkt und wie. Es gibt plötzlich nur noch Erzählungen und Texte und keine darüber hinausgehende Wahrheit. Alles ist relativ und insofern dann auch individuell rückführbar oder relativ zu den jeweiligen regionalen Kulturen. Politisch hieß das, jeder hat sein eigenes Recht zu sein, wer er auch sein will. Also da ist ein Stück Anarchismus drin, auch in der Gestalttherapie über Paul Goodman, der ein richtiger Anarchist war. Also das bitte nicht verwechseln mit Terroristen. Ja. Mhm. Der politische Anarchismus ist was anderes. Und da geht es um Selbstregulierung. Eigentlich, ne? Mhm. Und daraus folgte dann, was bis heute eben ganz stark nachwirkt, vor allem in Amerika, dass die Political Correctness plötzlich eine ganz wichtige Sache wurde. Das war ja zunächst ein emanzipativer Versuch, die unterdrückten Minderheiten zu schützen und zu mehr Einfluss zu bewegen. Ja. Mhm. Heute hat sich das fast ins Gegenteil verkehrt. In völlig absurden Verhältnissen in amerikanischen Universitäten. Mhm. Und was es gebracht hat, natürlich, alles ist begleitet gewesen von einem Aufstieg der Frauen, politisch, sozial, psychologisch in jeder Beziehung. Heute ist das große Thema Genderwahl, ja, ganz beliebig ist es geworden, da herrscht nach wie vor die Postmoderne. Und mitten in dieser Postmoderne schreibt, ich glaube, als erste Philosophin überhaupt, Agnes Heller, die Philosophin aus Ungarn, eine marxistische Philosophin, schreibt ein Buch, Theorie der Gefühle. Das ist 1980. Meines Erachtens ist es das erste theoretische Werk zu Gefühlen seit Max Scheler 1914 sein Buch Wesen und Formen der Sympathie geschrieben hat im Rahmen der Phänomenologie. Die war nämlich schon ein früher Versuch, gegen die sich anbahnende Kultur der Beliebigkeit oder der Kontingenz etwas zu unternehmen. Nicht? Husserl wollte ja zu den Sachen selbst, wie er immer sagte, zurück und eine absolutistische oder idealistische und schließlich metaphysische Bewusstseinstheorie entwickeln.
Diese Betonung der Beliebigkeit, der Kontingenz und diese Befreiung der Gefühle und der Sinnlichkeit, das hat natürlich einen starken Bezug miteinander. Das ist sozusagen auch die Befreiung des individuellen, relativen Ausdrucks, der einfach so ist, wie er ist. Inwiefern ist es wichtig oder finden Sie es einen entscheidenden Durchbruch, dass die Agnes Heller hier 1980 zum ersten Mal so etwas wie eine Theorie der Gefühle versucht zu formulieren?
Ja, nun passiert ja etwas, was ein bisschen paradox ist. Sie haben vollkommen recht. Eigentlich ist diese neue Beschäftigung und Liebe zu den Gefühlen durchaus Teil der allgemeinen Relativierung in der Postmoderne. Oder Individualisierung könnte man hier auch besser sagen, vielleicht oder Subjektivierung auch, ja. Aber es stellt sich nun heraus, und schon bei Agnes Heller geht das los, wenn man Gefühle genauer analysiert, dann stellt man fest, sie sind eben nicht so beliebig und sie sind nicht so individuell, wie man zuvor gedacht hatte. Ist also eine eigentümliche Dialektik der Entwicklung drin. Tatsächlich hatte bereits Darwin in einem wunderschönen Buch, über das Gemütsleben der Menschen und Tiere, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, hat ein schönes Buch geschrieben und da hat er die These aufgestellt, Gefühle sind nichts Individuelles, sondern sie sind etwas Universales. Und seitdem gab es eigentlich so einen Universalismus-Relativismus-Streit und die Relativisten haben dabei gesiegt. Über lange Zeit. Bis man angefangen hat, Gefühle mit modernen Mitteln genauer zu untersuchen. Und siehe da, hat sie herausgestellt, Darwin hat in vieler Hinsicht recht gehabt. Wir haben es zu tun damit, alle Menschen haben ein emotionales Sensorium. Sie werden mit diesem Potenzial geboren, wie, ich vergleiche es gerne immer mit der Sprache, wie mit der Sprachkompetenz. Sie muss aber geweckt werden. Nicht, wenn ein Kind ohne sprachliche Stimulation aufwächst, dann lernt es gar nicht sprechen, dann lernt es überhaupt nicht sprechen. Ja, wenn es aber sprachlich stimuliert wird, dann kann es sogar parallel Deutsch und Chinesisch lernen. Ja, also ein enormes Potenzial ist da, aber es muss geweckt und gepflegt und kultiviert werden. Und genau so ist es mit der emotionalen, unserem emotionalen Sensorium, so nenne ich das mal. Ja. Das ist offenbar vorgegeben und wahrscheinlich so wie alle anderen Dinge in dieser Hinsicht ja auch genetisch mitgeformt, auch im Hinblick auf unterschiedliche Begabungen, wie mir scheint. Es gibt Leute, die haben eine größere Begabung für emotionale Sensibilität. Aber im Großen und Ganzen ist es doch mehr eine Frage der Kultivierung oder eben des Mangels an Kultivierung. Und dann kam es geht nicht nur um das Sensorium, sondern es geht um den Ausdruck. Gefühle ohne ihren Ausdruck sind wie Begriffe ohne Anschauung, wie Kant gemeint hat, nämlich blind. Ja, Gefühle wollen ausgedrückt sein, auch körperlich. Ja. Und da gibt es den amerikanischen Forscher Paul Ekman mit einem ganzen Team, der ist berühmt geworden dadurch, dass er universell den mimischen Ausdruck von Gefühlen studiert hat und dabei festgestellt hat, dass für einen bestimmten Set von Gefühlen die Dinge so sind, dass der mimische Ausdruck in aller Welt und quer durch alle Kulturen erkennbar ist. Wiedererkennung, das Wert hat. Unter Menschen. Nicht aber zum Beispiel mit den Primaten. Wir kennen den Ausdruck der Gefühle, den die Primaten genauso haben wie wir. Auch nicht genauso, aber eben auch stark haben. Aber sie haben andere Ausdrucksformen. Mhm. Die kennen wir nicht.
Ja. Wenn ich hier nachfragen darf, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie da schon etwas Erstaunliches. Weil normalerweise, wenn wir von unseren Gefühlen, von unseren Gefühlswelten reden, ist das eigentlich eine Betonung des Subjektiven, unserer Subjektivität.
Ja.
Verstehe ich Sie
richtig? Normalerweise denken wir so.
Verstehe ich Sie richtig, dass was Sie hier meinen, wenn man das genau untersucht, dass diese Subjektivität eigentlich einen objektiven Hintergrund hat? Das heißt, Gefühle sind nicht beliebig subjektiv, sondern sind in sich selbst auch ein sensibler Zugang zu einer allgemeingültigeren Wirklichkeit. Ich sage es einmal so vorsichtig. Das wäre ja eine ganz andere Verständnis von Gefühlen, weil hier sozusagen die Gefühle, die eigentlich privat, persönlich und relativ sind, ein Zugang sind zu etwas, das uns verbindet und das vielleicht auch eine gemeinsame, verbindliche Wirklichkeit erschließen könnte.
Genau so ist es. Also natürlich muss man unterscheiden zwischen den Aspekten von Gefühlen, die universal sind, nämlich die Gegebenheit eines Potenzials, also das nenne ich emotionales Sensorium, das geweckt und gepflegt werden muss, und die Universalität der Erkennbarkeit des mimischen Ausdrucks, und nicht nur des mimischen übrigens, also das bezieht sich aufs Gesicht, die Forschung von Ekman, sondern auch der Haltung. Ne? Wie für jeden klassischen Affekt gibt es eingeboren einen mimischen und einen Körperhaltungsausdruck. Mhm. Ja, wenn Ihnen etwas peinlich ist, möchten Sie sich verstecken, und die Gesten dazu sind tatsächlich, beim Kindern kann man es dann ungebrochen beobachten, weil sie auch ein bisschen magisch denken, können sie sich zum Beispiel die Hände vors Gesicht halten und in dem Gefühl, jetzt sieht mich niemand, ja? Weil bei den Gefühlen von Peinlichkeit und Scham, wenn sie intensiv sind, möchte man im Boden versinken, sagen wir im Deutschen. Mhm. Ne? Das ist die Ausdrucksform. Oder wenn sie wirkliche Trauer empfinden, dann ist das nicht so unähnlich wie bei der Scham, nämlich man verhüllt sich. Man verhüllt auch sein Haupt, früher streute man sogar Asche darauf, ja, und beugt sich in sich hinein. Das ist was ganz anderes als der Ausdruck von Freude zum Beispiel, der auch bei Kindern wieder am schönsten zu sehen ist. Kinder, die sich freuen, hüpfen und springen, nicht? Mhm. Kann man ja auf der Straße täglich beobachten. Mhm. Ja, dann freuen sie sich. Und manchmal singen sie oder rufen da auch dabei oder schreien sie dabei. Das ist der ursprüngliche Ausdruck von Freude. Tanzen eigentlich. Bei Erwachsenen leider gewöhnlich unterdrückt. Mhm. So. Und dann gibt es aber auch relative Aspekte, also eher subjektive Aspekte. Mhm. Und das sind, das ist einerseits der Grad der Kultivierung des emotionalen Sensoriums, das kann sehr unterschiedlich sein. Da gibt es halt Menschen, die einen sehr feinen Sinn haben für diverse emotionale Anmutungen, nenne ich das mal. Ja. Mhm. Oft ist das dann auch bereichsspezifisch hochmusikalische Menschen zum Beispiel. Ist auch nicht hochmusikalisch, aber musikalische Menschen sind natürlich sehr leicht affizierbar von stimmigem emotionalen Ausdruck von Musik. Ne? Und wenn sie ein Instrument gut beherrschen, werden sie das sich bemühen, das eben auch so auszudrücken. Also der Ausdruck wieder. Oder Tänzer. Oder Maler. Also in der Kunst spielt das eine Rolle. Ja. Da sind individuelle Unterschiede. Und das andere ist die Intensität des Ausdrucks. Und damit ist die Intensität auch des Erlebens. Da Denn ohne Ausdruck der Gefühle gibt es auch kein Erleben der Gefühle. Es gibt nicht so etwas wie stille Freude zum Beispiel. Das ist eigentlich unser eigentlich unterdrückte Freude. Da gibt es große Unterschiede und meiner These nach, da kommen wir sicher noch drauf, sind die Grade der Intensität direkt eine Funktion der Grade des Gewahrseins. Je größer das Gewahrsein, mit dem man ein Gefühl zum Ausdruck bringt, desto stärker wird auch die Erfahrung dieses Gefühls.
Ja, ich würde auch gerne einen Schritt in diese Richtung setzen, weil in Ihrer Arbeit sehe ich zwei Dinge, die hier eine große Rolle spielen. Das eine, das haben wir auch sozusagen auch als Titel für diese Sendung genommen, das ist die Kultivierung der Gefühle. Das andere, und das ist damit auch direkt verbunden, ist ein Begriff, den Sie selber, glaube ich, eingeführt haben. Sie nennen das reflektive Sinnlichkeit. Und so wie ich das verstehe, sagen Sie, dass die Öffnung dieser Gefühlswelt, die nach den 50er Jahren, eben mit den 60er Jahren, mit der Hippie-Bewegung, mit der humanistischen Psychologie, mit der Therapiebewegung kam, dass die ein großer Aufbruch, eine große Öffnung ist, dass aber hier auch eine Gefahr oder ein Manko sichtbar wird, dass Gefühle, wenn sie nicht kultiviert werden, auch eine Einseitigkeit entwickeln. Kann man das so sagen? Was würden Sie sagen, sind sozusagen diese Negativseiten dieser Welle der postmodernen Gefühlsöffnung? Und was bedeutet es Kultivierung der Gefühle? Was bedeutet reflektive Sinnlichkeit?
Also erstmal Korrektur. Mhm. Nicht reflektive, sondern reflexive.
Entschuldigung, reflexive, ja.
Das ist natürlich doch eine kleine Veränderung. Nämlich unwichtig ist, weil es geht eben nicht so sehr um das Mentale dabei. Aber da komme ich nicht drauf. Ich muss ein kleines bisschen ausholen, um die Frage richtig zu beantworten. Und zurückkommen nochmal erstmal auf etwas Soziologisches oder Kultursoziologisches. Die kultursoziologische Situation unserer Zeit kann man am besten meines Erachtens fassen, wenn man den Zivilisationsprozess, der sich in den letzten Jahrhunderten vollzogen hat in den abendländischen und westlichen Ländern, genauer ins Auge fasst. Das ist von einigen Soziologen getan worden. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, dieser sogenannte Zivilisationsprozess bezieht sich auf die Zähmung, muss man eigentlich sagen, und auch Kultivierung der Körperlichkeit und Ausdrucks unserer Körperlichkeit und der Affekte. Was früher sehr oft Leidenschaften genannt wurde. Wenn Sie Literatur der Aufklärung lesen, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, sind Affekte und Leidenschaften noch was ganz Schlechtes. Das ist gegen die Rationalität, das ist Unvernunft, darin steckt nichts Gutes. Und es gilt, sie zu zähmen. Das ist philosophisch so, aber gleichzeitig ist es auch ein Teil eines gesellschaftlichen Prozesses. Der beginnt damit, dass die Affekte und die Leidenschaften wirklich gezähmt werden durch äußere Regeln. Mhm. Denken Sie an zum Beispiel an die höfischen Verhältnisse im 18. Jahrhundert. Denken Sie an den Hof von Versailles, der auch hoch formalisierte Umgangsformen entwickelt hat, in denen jeder Schritt vorgeschrieben war. Ja? Denken Sie an die Geschichte des Duells zum Beispiel, das es ja offiziell bis Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland auch noch gab. Das war eine hochritualisierte Angelegenheit bei einer Sache, die tödlich ausgehen konnte. Wir haben natürlich Angst gehabt, auch den Ort, ja? Aber wie das ablief, das war ein festgelegtes, starres Ritual, ja, das also der Zähmung dieser Ängste diente. Das ist die erste Phase. Immer stärker wird das Leben reguliert. Auch die Körperlichkeit. Ein gutes Beispiel ist das Essen. Man erfindet im 15. Jahrhundert, denke ich, in Florenz die Gabel. Und die hat sich im Adel durchgesetzt. im Laufe von 200 Jahren, bis die in der Unterschicht angekommen war, alles 200-300 Jahre gedauert. Diese Prozesse setzen sich übrigens immer von der Oberschicht zur Unterschicht durch. Also nicht immer, sondern bis, sagen wir, um 1900 rum. Dann verändert sich etwas. Dann kommt eine zweite Phase. Das wird hauptsächlich vom Bürgertum jetzt getragen, nicht vom Adel. Es kommt zu einer Verinnerlichung dieser bisher äußerlichen Regeln. Man kann es auch anders sagen, zu einer Gewissensbildung. Oder der amerikanische Soziologe David Treisman, der mit seinem wunderbaren Buch Lonely Crowd 1950 berühmt wurde, die einsame Masse, hat dafür den Ausdruck geprägt, die Menschen haben einen inneren Kreiselkompass gehabt, der ihnen gesagt hat, wie sie sich verhalten sollen. Mhm. Ja, das ist also der Internalisierungsprozess. Und dann beginnt gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Informalisierungsprozess, der heute einen Höhepunkt erreicht hat. Das heißt, die Umgangsformen werden immer informeller. Das kennen wir ja aus vielen Aspekten, von der Mode zum Beispiel. Die Mode verändert sich drastisch am Ende des Ersten Weltkriegs. Das gilt für ganz viele andere Bereiche auch und kulminiert halt heute in dieser vollkommen veränderten Verhältnis zur Nacktheit, zum Sport, zur Sexualität und so fort. Ja? Auch in den alltäglichen Umgangsformen, wie man sich begrüßt und verabschiedet zum Beispiel, spielt da eine große Rolle. Und natürlich geht es in Schüben und manchmal gibt es einen Schritt vor und zwei Schritte zurück. Da im politischen Bereich hat man im Moment den Eindruck. Aber insgesamt geht es in diese Richtung vorerst weiter. Also während der Studentenbewegung wurden plötzlich alle Professoren geduzt. Als ich aus Amerika nach Berlin kam, wurde ich geduzt. Vorher nicht. Und der Professorentitel spielt überhaupt keine Rolle mehr. Heute spielt er übrigens tatsächlich auch, ich werde als Professor nur noch angeredet von Ärzten. Irgendwie auf meiner Arztkarte oder was erkennen. Gibt mich ja solcher nicht, denke. Ja. So, das sind so Informalisierungsaspekte des Informalisierungsprozesses. Ja, und da gilt im Verhalten ja im Extrem anything goes. Und das Ganze wird von den Medien unglaublich angeheizt. Mit den Medien meine ich jetzt erstmal Radio und dann natürlich Fernsehen. Die neuen Medien noch was anderes. So. Und in diesem Informalisierungsprozess entsteht natürlich auch eine Gefahr der Entzügelung von Emotionen. Und da müssten wir eigentlich länger, das können wir nicht machen, jetzt auf die Geschichte der Gewalt eingehen. Denn da ist natürlich diese Entzügelung von Aggressionen am gefährlichsten. Man sollte aber nicht vergessen, gleich dazu sagen, ohne weiter darauf einzugehen, es gab in Europa, jedenfalls USA ist ein anderer Fall, noch nie so wenig Gewalt wie heute. Trotz aller Kriege, trotz aller Attentate und. Das lässt sich statistisch ziemlich genau nachweisen. Wir gehen ja auch friedlich durch die Lande. Das tat man ja noch im frühen 19. Jahrhundert nicht. Wenn man reiste, damals mit Kutschen, war das eine gefährliche Geschichte, mit viel Angst immer verbunden war. Heute wissen wir zwar, dass es viele Vergessunfälle gibt, aber wir fahren doch im großen Ganzen ohne Angst, dass uns das auch zustößt. Das ist eine vollkommen andere Welt als die Welt, sagen wir mal, der frühen Neuzeit. In der Lutherzeit zum Beispiel. Die steckt durch und durch voller Gewalt. Voller alltäglicher Gewaltserfahrung für alle Menschen. Auch sogar für die Oberschicht galt das damals. Und das ist völlig weg. So, und wie steht es sonst mit der Aggression? Also es ist ja ein riesiges Thema in der Öffentlichkeit. Und es gibt viele Ängste darum, obwohl die Kriminalstatistik in Wirklichkeit Jahr für Jahr zeigt einen Rückgang. der auch gerade auch der Gewaltkriminalität, außer bei, ja, bei Jugendlichen. Das ist anders. So, und nun kommt ja reflexive Sinnlichkeit ins Spiel. Der Gedanke ist, dass angesichts dieser Subjektivierung und Beliebigkeit der Zügelung von Gefühlen und einerseits und andererseits des neu entdeckten, schon etwas länger neu entdeckten Werts des Ausdrucks von Gefühlen, der sehr stark von der Psychologie und den Therapien beeinflusst ist. Das Wissen einfach, dass unterdrückte Gefühle uns krank machen. Mhm. Ja? In dieser Ambivalenz stecken wir. Ja? Und da ist die Erkenntnis wichtig, dass der Gefühl, der Ausdruck von Gefühlen kann authentischer sein und weniger authentisch sein. Mhm. Er kann auch daneben sein. Wenn man die Medien nimmt, dann ist sofort klar, was gemeint ist. Der amerikanische Soziologe Thomas Scheff hat schon 1979 darüber ein schönes Buch zum Thema Katharsis geschrieben, wo er unterschieden hat zwischen Unterdistanzierung und Überdistanzierung. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel Filme. Es gibt Filme, die unterdistanziert sind, etwa bei der brutalen Darstellung von Gewalt. Extreme Fälle sind dann Horrorfilme oder so etwas. Aber bei ganz normalen Filmen, manche sind halt unterdistanziert, auch im, nicht nur in der Gewalt, im sonstigen Gefühlsleben. Es gibt halt diese Filme, die unweigerlich auf die Tränendrüsen gehen. Ja, das wäre Unterdistanzierung. Und Überdistanzierung sind dann Filme wie die von Alexander Kluge zum Beispiel. Oder vielleicht sogar die wunderbaren Filme von Haneke. Mhm. Ja, also Kunstprodukte eigentlich. Ne? Mhm. Und die Argumentation von Thomas Scheff ist, es gibt doch aber auch etwas dazwischen. Und das ist das, dieses dazwischen, diese Balance zu halten zwischen Unter- und Überdistanzierung, das seien eigentlich die dramatischen Formen, die uns am ehesten berühren und einen kathartischen Effekt hinterlassen, was die ursprüngliche Theatertheorie ja eigentlich wollte vom Theater. Mhm. Und das trifft sich nun mit anderen Untersuchungen zum Ausdruck von Gefühlen, dass nämlich je authentischer er ausgedrückt wird, desto mehr wirkt dieser Gefühlsausdruck auch bei den anderen. Mhm. Denn der Gefühlsausdruck hat einen starken kommunikativen Aspekt. Ne? Mhm. So wäre also zum Beispiel ein unterdistanzierter Gewaltausbruch nicht so emotional, meine ich jetzt, berührend, und schon gar nicht kathartisch, als ein, wie soll ich das sagen, ästhetisch gebändigter Ausdruck von Aggression.
Ist das, was Sie hier beschreiben, bereits das, was Sie mit reflexiver Sinnlichkeit meinen?
Ja, das ist genau, was ich mit reflexiver Sinnlichkeit meine. Thomas Scheff nennt das ästhetische Distanzierung. Ich meine, diese ästhetische Distanzierung ist nicht nur ein Akt von künstlerischer Kreativität und Fähigkeit, sondern sie steht uns eigentlich allen zur Verfügung als Achtsamkeit. Okay. Ich bin darauf gekommen, eigentlich bei der Frage, wie übersetze ich denn das amerikanische Wort Awareness, was in der Gestalttherapie eine große Rolle spielt. Weil Awareness ist sozusagen unser heilendes Agens. Ja? Mhm. Je mehr Awareness, desto heiler wird die Seele, wird die Psyche. Und wie übersetze ich dieses Wort? Bei dieser Frage bin ich auf die Formulierung reflexive Sinnlichkeit gekommen. Mhm. Und habe dann entdeckt, das gibt es auf eine andere Weise schon bei Thomas Scheff und bei einigen anderen Forschern, zum Gefühlsleben, ja, und zum Ausdruck von Gefühlen. Und damit meine ich eben nicht reflektive Sinnlichkeit, ja. Also nicht jenes reflexive Bewusstsein, mit dem ich mir ein Problem vergegenwärtige und darüber über seine Lösung nachdenke. Mhm.
Also wenn Sie das nicht meinen, darf ich dann einfach direkt, was meinen Sie dann? Ja, genau.
Ja, natürlich, genau. Was ich meine, ist ein intensives, oder mehr oder weniger intensives Erleben der jeweiligen Berührungspunkte zwischen mir und meiner Umwelt, ganzheitlich gesehen. Mhm. Natürlich gibt es mentale, geistige Berührungspunkte, aber es gibt eben auch ganz viele andere Berührungspunkte. Mhm. Und immer spielen affektive Momente eine Rolle, immer, würde ich sagen. Mhm. Ja, es gibt kein Gegenüber von Mann und Frau, ohne dass es nicht einen erotischen Effekt dabei gibt. Der kann auch negativ sein, aber er ist da. Mhm. Kann und ist es unter zivilisierten Umständen normalerweise ziemlich gedämpft, aber er ist da. Mhm. Ja?
Kann ich mir das, was Sie hier meinen, auch so vorstellen, dass normalerweise, wenn wir von unserer Sinnlichkeit, von unserer Gefühlswelt sprechen, meine ich eigentlich intuitiv meine Gefühlswelt, meinen sinnlichen Zugang, meinen Gefühlszugang zur Wirklichkeit. Das, was Sie hier anscheinend beschreiben, und was vielleicht auch mit dem Wort reflexiv hier mit ausgesprochen ist, ist, dass diese sinnliche Wirklichkeit, in der wir leben, ja nicht nur so meine ist, sondern eine ganzheitliche, die eigentlich ganze Situationen beinhaltet. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel das Mann-Frau-Verhältnis oder jede andere Gruppensituation, aber wahrscheinlich auch bis zur gesellschaftlichen Situation hinein beschreiben, dieses affektive, teilweise auch mental reflektive Miteinander ist immer eigentlich ein ungeteiltes Ganzes, das durch Wachheit zugänglich wird. Ist das ein Verständnispunkt, wo etwas von Ihrer reflexiven Sinnlichkeit drinnen steckt?
Ja, absolut. Ja. Natürlich kann man es ein bisschen, etwas stärker ins Spirituelle gewendet.
Okay.
Auch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auch machen, da habe ich gar nichts dagegen, und sagen, dass die Gefühlswelt etwas ist, was es vor uns als Individuum schon gibt. Mhm. Und an dem wir teilhaben. Und wir können dann eben so wie es gibt auch Musik, nicht? Mhm. Ohne uns, ja. Aber andererseits, wir müssen sie schon spielen, um sie zu erleben. Mhm. Nicht, sonst nicht.
Ja. Aber wenn Sie das genau so ansprechen, ja, und zum Beispiel jetzt, dass es die Musik sozusagen schon vor uns gibt, ja, dann sprechen Sie eine Dimension an, die sozusagen unserer Individuation vorausgeht.
Ja.
Das ist ja eigentlich in einem starken Gegensatz zu unserer intuitiven, spontanen Wahrnehmung von Gefühlen, die völlig auf unsere Individuation und auf meine Beliebigkeit bezogen ist. Sie meinen, es gibt eigentlich einen auch einen gefühlten Beziehungsraum oder einen gefühlten Raum der Sinnlichkeit, der unserer Individuation vorausgeht und ihn auch gegenwärtig übersteigt.
Ja, das ist meine Überzeugung. Das lässt sich aber wissenschaftlich nicht beweisen, nicht belegen, sagen wir mal.
Okay. Ja? Warum halten Sie das für wichtig? Warum denken Sie das?
Meditativ erfahren.
Ja.
Warum ich das für wichtig halte? Naja, weil der pure Individualismus ist natürlich doch sehr, sehr sozial und politisch und auch ökonomisch schädliches kulturelles Phänomen. Mhm. Ja, wir glauben, dass wir jetzt in eine Phase kommen müssen, in der wir das Gemeinsame neu entdecken müssen. Mhm. Und dabei spielen, glaube ich, unsere Emotionen eine große Rolle.
Ja. Ja. Könnte man hier, das ist ein Begriff, den wir in unserer Arbeit verwenden, und ich finde ihn irgendwie jetzt, sozusagen auch verbindbar mit dem, was Sie hier an Gedanken darstellen, auch sagen, dass der Individuationsprozess hier auch umschlägt in sowas wie eine Transindividuation, wo zu sagen, unsere subjektive Befindlichkeit, sagen Sie, aus dieser Fixierung auf mein getrenntes Ich aufbricht in eine Wahrnehmung, aber in eine sensible und achtsame Wahrnehmung der Ganzheit von Gegenwart.
Ja, klingt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, so kann man es auch sagen. Ja, ja. Ja,
ja,
schon, ja. Ja. Also wenn ich mir das, ich meine, ich würde es gerne noch mal ein bisschen, wenn ich darf, wir sind bald am Schluss, glaube ich nicht. Also am Schluss vielleicht noch mal ein bisschen politisch oder kulturpolitisch wenden, wenn Sie, wenn Ihnen das recht ist. Also ich glaube, wir haben es im Moment zu tun mit einer postmodernen Gesellschaft sozusagen, also einer postmodernen Gesellschaft im Umbruch, die sich dringend auf Suche nach neuen Gemeinsamkeiten, neuen Solidaritäten begeben muss. Und das tut sie auch schon, wenn auch nicht in ausreichendem Maße. Ja. Und dabei spielt halt die Gefühlswelt oder ein reflektierteres, jetzt sage ich mit K, reflektierteres Verhältnis zur Emotionalität meines Erachtens eine sehr wichtige Rolle. Und darin ist die Gestalttherapie eine der Beweger. Ja. Weil das ist unser tägliches Business in der Gestalttherapie. An den unterdrückten, verdrängten Gefühlen zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade wieder jemand gearbeitet, eine Intensivtherapie gemacht mit jemandem, der im Osten aufgewachsen ist, bis zum Abitur. Und da stelle ich das besonders immer wieder fest. Gefühlsstau, wie der ostdeutsche Psychiater Marz das genannt hat in einem Titel, Gefühlsstau. Ja. Der muss aufgelöst werden. So, und jetzt haben wir aber soziologisch eine neue Situation, weil wir haben so viel Abiturienten und Hochschulabsolventen wie noch nie zuvor. In meiner Zeit war ich als Student einer von 7% in der Bevölkerung und heute sind es fast 2/3. Das ist ein revolutionärer Umbruch, viel zu wenig beachtet, der unsere Gesellschaft gedrittelt hat sozusagen. Da gibt es eben eine gebildete, wenn auch neumodisch, also anders als früher gebildete Mittelschicht, der es auch ökonomisch im Großen und Ganzen gut geht, und eine Mittelschicht, die es auch nicht schlecht geht, die aber diesen Bildungshorizont nicht hat. Und das sind die Leute, die sich hängen gelassen fühlen vom Globalisierungsprozess und plötzlich nicht mehr wissen, was ihre Identität ist. Und dann halt in Retro-Gang schalten, ne? Auf Nationalismus oder so. Und da wird die Sache gefährlich, wenn die sich nämlich mit der Unterschicht zusammentun. Das tun sie bei den populistischen Bewegungen im Augenblick. Dann haben sie die Mehrheit der Gesellschaft. Und dann ist es aus mit den ganzen, nicht nur mit den ganzen postmodernen Freiheiten, sondern dann ist es vor allem auch aus mit der Kultivierung neuer Gemeinsamkeiten, die wir dringend brauchen, um die dringendsten Probleme in der Welt zu beschaffen. Ne? Insbesondere natürlich den Klimawandel.
Wenn ich dann noch zwei Fragen anschließen darf, und wir uns einfach noch ein bisschen die Zeit dafür nehmen. Das eine ist, Sie sprachen hier von einer postmodernen Wendung. Was macht diese Wendung aus? Und Sie haben diese Wendung auch mit dem Prozess der Globalisierung verbunden und diese Globalisierung auch mit dem Bedürfnis nach Identität. Wie ist dieser Zusammenhang von dieser postmodernen Wendung, diesem Prozess der Globalisierung, den Sie hier mit angesprochen haben, und das, was Sie mit Identität hier mit ins Spiel brachten?
Also kulturell gesehen ist die wunderbare Öffnung durch die Postmoderne und oder die Globalisierung ein anderer Aspekt vom selben. ja gewesen, dass Menschen sich heute, wir zum Beispiel beide, uns eher wahrscheinlich identifizieren können mit ähnlich gesinnten Leuten, sagen wir mal in Kalifornien oder in Denver, als mit Leuten, die in Sachsen auf die Straße mit der Pegida gehen. Ne? Das ist eine Identitätsbildung, die bei Studenten ganz üblich ist. Ja? Sie verbringen ja hier und da und dort im Ausland und kommen wieder zurück und treffen sich ihr Leben lang mit Menschen aus anderen Lebenswelten und Kulturen, aber die dann doch wieder die ähnliche Lebenswelt teilen in ihrer liberalen Flexibilität. Und da fühlen sich viele Leute heute nicht mitgenommen. Sie sind auch nicht mitgenommen, weil sie aus dem dieser Bildung herausfallen. Und dann gibt es eine Identitätskrise und deshalb ist heute ständig die Rede von Identitätssuche und Identitätskrise und. Ja. Und das hängt damit zusammen auch, dass diese Lebensform der oberen Mittelschicht, der gebildeten oberen Mittelschicht, die hochflexibel ist, dass die ihre Grenzen ganz anders sehen oder ihre Gemeinsamkeiten ganz anders sehen, eher horizontal als vertikal und offensichtlich nicht darunter leiden, sondern eher Vergnügen daran haben, dass die Welt ein Globus ist, ein globales Dorf ist, in dem man sich überall bewegen kann und überall Freunde findet. Das geht den anderen Mittelschichten, den unteren Mittelschichten nicht so. Und ökonomische Unterschiede spielen natürlich auch dabei rein, ist ganz klar. Ja, sondern sie suchen wieder Identität in dem, was in der Menschengeschichte immer Identität geschafft hat, von einzelnen Gruppen. Alle Gruppen haben sich immer als In-Group von einer Out-Group abgesetzt und durch die Out-Group definiert, durch die Fremdgruppe, durch die anderen, durch die, die nicht zu uns gehören, die nicht hierher gehören, die uns, weiß ich, ja, kulturell, rassisch, ethnisch und, fremd sind. Und indem man sich abhebt von dem, was die anderen sind, weiß man eher, wenn man selbst ist oder glaubt es zu wissen. Ja. Und wenn die Welt vollkommen globalisiert ist, restlos ein globales Dorf geworden ist, und das natürlich durch die neuen Medien vor allem auch, wenn wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, dann gibt es die anderen nur noch als Außerirdische. Wozu es ja auch ganz viele Fantasien gibt, es nicht umsonst eine Riesenrolle in der Kultur spielen. Und das schon lange. Ja, von Jules Verne bis zur neuesten Variation der, was weiß ich, Stardings, so wie die Dinger heißen.
Star Trek.
Star Trek, so, ne? Also in den Fantasien spielt das eine riesige Rolle und die sind ja eine große Attraktivität aus diesem Grunde. Ja, aber sie sind in der unteren Mittelschicht und schon gar in der Unterschicht nicht interessant. Da ist vielmehr der heimische Stammtisch interessant. Und das meine ich jetzt gar nicht polemisch. Es ist einfach so, da ist man unter sich.
Ich dachte,
also, in das Genderverhalten hinein.
Wenn ich da jetzt, Sie haben jetzt sozusagen hier auch die problematische Seite nochmal mitbetont, wenn ich dann noch als allerletzte Frage einfach kurz anfangen darf, diese postmoderne Wende, was meinen Sie damit, was könnte diese Wende sein?
Also, ich bin kein Zukunftsforscher, aber und ich finde, ich sagte Ihnen ja schon mal, dass der Begriff reflexive Sinnlichkeit einen deskriptiven, beschreibenden Aspekt hat und andererseits einen normativen Aspekt hat. Und hier kommt der normative Aspekt bei Ihrer Frage ins Spiel. Wir sollten uns um möglichst viel Kultivierung unserer Sinne und unserer Sinnlichkeit bemühen. Das würde diese Welle dann zum Kippen bringen und zur Beruhigung wieder bringen können, auf einer neuen Ebene. Ja, für die Ken Wilber sicher eine Farbe hat, kenne ich mich nicht so gut aus in der Farbenlehre von Wilber, aber Sie wissen, was ich meine, ja?
Absolut. Ja. Schön.
Also so müsste das gehen, meines Erachtens. Das heißt Bildung, 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 und zwar Bildung nicht im Sinne von Wissensanhäufung, sondern im Sinne von Kultivierung. Kultivierung unserer Sinne, unserer Emotionen, unserer Umgangsformen, unseres Naturverhältnisses und so fort.
Ja. Herr Dreizel, da könnte man natürlich jetzt noch viele Fragen anschließen. Uns geht nur leider die Zeit aus. Ich glaube, dass wir auch einen sehr spannenden Bogen hier gespannt haben, angefangen auch vom Aufbruch der humanistischen Psychologie bis eben auch zu dieser normativen Dimension einer vielleicht postmodernen Wende. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich freue mich, dass wir uns für dieses Thema die Zeit nehmen konnten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend aus Frankfurt.
Dankeschön. Ich hoffe, alle Zuschauer, Zuhörer haben auch was davon gehabt.
Davon bin ich überzeugt.
Das würde mich dann freuen. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören.